In meiner heutigen Kurzpredigt möchte ich mich der Frage widmen, welche Bedeutung die wahre, von Gott eingesetzte Kirche für den geistlichen Wachstumsprozess eines Christen und für dessen weiteres Leben nach der Taufe hat. Ein besonderes Augenmerk werde ich hierbei am Ende noch auf die elementare Bedeutung und Funktion des Gemeindegebetes legen. Den Titel habe ich in Anlehnung an Epheser 4 und die Verse 15 bis 16 wie folgt gewählt: Das Haupt und der Leib. Das Haupt und der Leib. Wenn Gott einen Menschen zum Heil beruft, den er schon lange vor Grundlegung der Welt nach seinem Willen vorherbestimmt und auserwählt hat, so öffnet er ihm schrittweise das Verständnis für sein Wort. Gott wirkt dann mit Hilfe seines Heiligen Geistes auf ihn ein, sodass er dadurch mehr und mehr in die Lage versetzt wird, das zu verstehen, was die Bücher der Bibel ihm sagen. Und ihm wird deutlich, dass er ein sündhaftes Leben geführt hat, welches bereut werden muss. Er erkennt, wer Jesus Christus tatsächlich ist und was er für ihn und für alle Menschen getan hat mit seinem Opfertod. Und es lüftet sich auch für ihn das Geheimnis des Evangeliums vom Reich Gottes. Doch das eigenständige Lesen der Bibel, welches unbestritten sehr wichtig ist, reicht allein nicht aus, um die Wahrheit vollständig verstehen zu können oder gar den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Und so sagt uns auch Römer Kapitel 10 und Vers 17, dass der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi kommt. Ohne die wahre Kirche Gottes mit ihren ordinierten Predigern, welche die Textstellen in korrekter sprachlicher Übersetzung zu einem bestimmten Thema in richtiger Weise zusammenführen und ihre Bedeutung erklären, würden die Bibeltexte nur ein unvollkommenes und fragmentiertes Wissen erzeugen und zudem teilweise falsch verstanden werden. Eine sehr deutlich machende Aufzeichnung hierzu findet sich in der Apostelgeschichte Kapitel 8 und die Verse 29 bis 35, die Sie sich später selber durchlesen können. Es geht darin um den Kämmerer von Äthiopien, wie er auf dem Weg von Jerusalem nach Hause ist und dabei den Propheten Jesaja liest. Da er mit einer Textstelle Verständnisprobleme hat, erklärt ihm Philippus diese und beginnt damit, ihm das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden. Die Kirche hat vordergründig die Aufgabe, das Evangelium in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker zu predigen, damit hierdurch das Ende kommen kann. Das können Sie in Matthäus Kapitel 24 und Vers 14 nachlesen. Nur hierdurch kann letztendlich Jesus von Gott dem Vater auf diese Erde zurückgesandt werden, um Satan zu entthronen und die göttliche Regierung aufzurichten. Doch das Verkündigungswerk durch die Kirche hat gleichzeitig einen anderen wesentlichen Effekt. Nicht nur wird das Evangelium als ein Zeugnis gepredigt, sondern es kommen hierdurch auch die von Gott berufenen Menschen zur Wahrheit und können immer mehr darin wachsen. Sie lernen, wie sie ein gottwohlgefälliges Leben und ein ihm gehorsames Leben führen können. Und durch das kontinuierliche Predigen sowie der kostenlosen Bereitstellung von näher erklärender Literatur wird der gesamte Ratschluss Gottes einerseits zum Zeugnis für alle Völker, andererseits aber auch Schritt für Schritt dem Berufenen zur geistlichen Erbauung verkündet. Wir erfahren von Paulus wiederum aus Epheser Kapitel 4 und die Verse 11 bis 14, dass es Gottes Ziel ist, seine Berufenen durch die Predigerschaft seiner wahren Kirche zum Werk des Dienstes zuzurüsten. Sie sollen so lange erbaut werden, bis sie alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Jesu Christi gelangen, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Niemand soll mehr unmündig sein und sich von jedem Wind einer Lehre bewegen oder umhertreiben lassen durch das trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie arglistig verführen. Wir sehen an dieser Textstelle auch sehr gut, dass ein jeder, der meint, allein mit der Bibel und ohne die wahren Prediger Gottes zur Wahrheit zu gelangen, sich in einem fatalen Irrtum befindet. Auch ist ohne die Kirche kein geistliches Wachstum möglich. Doch was ist die Kirche Gottes genau? Die Bibel beschreibt sie sehr plastisch als einen geistlichen Organismus bzw. einen geistlichen Leib, bei dem Jesus Christus das Haupt ist und sie besteht aus allen Mitgliedern, in denen Gottes Heiliger Geist lebt. In 1. Korinther Kapitel 12 und die Verse 12 bis 27 verdeutlicht uns Paulus dies sehr eindrucksvoll, indem er die individuellen Mitglieder mit einzelnen Körperteilen vergleicht. So wie jedes Körperteil seinen Platz und seine Aufgabe in einem menschlichen Organismus hat und dieser dadurch als Ganzes in voller Perfektion funktioniert, so bezieht er dies gleichermaßen auf jedes Mitglied der Kirche. Auch hier hat jedes Mitglied seine Aufgabe und seinen Platz und ist wichtig für das vollkommene Funktionieren. Die Predigerschaft verkündet das Evangelium und weidet die Herde. Andere wirken in individueller Weise an der Verkündigungsarbeit mit, wobei sie auch ihre gegebenen Talente mit einbringen. Alle unterstützen das Wirken und die Existenz der Kirche durch die Zahlung des Zehnten sowie obligatorischer und freiwilliger Opfergaben. Und alle unterstützen durch individuelles oder gemeinschaftliches Gebet einzelne Mitglieder oder die gesamte Gemeinde. Ein jedes Mitglied fördert und stärkt zudem durch sein eigenes positives Verhalten und seinen Gehorsam gegenüber Gottes Wort die Einheit dieses geistlichen Leibes. Gott beachtet die Werke seiner Kirche sehr genau. Und so schreibt er in Offenbarung Kapitel 3 und Vers 8 in sehr lobender Weise über die Kirche von Philadelphia wie folgt. Ich zitiere aus der Luther-Übersetzung 1984. Da heißt es: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Auch wenn diese Kirchenära mittlerweile durch die letzte von Gott beschriebene Ära der Kirche von Laodicea abgelöst worden ist, so liegt es doch an einem jeden einzelnen Christen selbst, einen auf das Wachstum in der Wahrheit und auf die Verheißung hingerichteten, eifrigen philadelphischen Geist zu entwickeln oder zu bewahren. Denn niemand muss und sollte ein Teil der lauwarmen laodizeischen Kirche sein. Jeder wahre Christ wurde mit dem unbezahlbaren Blut Jesu Christi für Gott den Vater teuer erkauft und gehört dieser Welt nicht mehr an. Sein Bürgerrecht ist im Himmel. Römer Kapitel 14 und die Verse 7 bis 8 sagt uns auch, dass keiner von den Heiligen sich selber lebt oder stirbt, sondern allein dem Herrn Jesus Christus. Als wahre Christen sind wir sein Eigentum und gehören zu ihm. Und dies bedeutet auch in der Kirche Gottes, seinem geistlichen Leib, zu bleiben bis zum Ende unseres physischen Lebens oder bis zur Wiederkehr Jesu Christi, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintreten sollte. Wir sollen uns bis dahin in der Gerechtigkeit heiligen und geistlich mit voller Hingabe auf die Wiederkehr Jesu Christi vorbereiten. Doch wie sollen wir das tun? Sollen wir es ausschließlich auf uns selbst betrachtet, also in einer egoistischen Weise tun? Nein, das sollen wir keineswegs. Zunächst ist es selbstverständlich richtig, dass es Gottes Erwartung an uns ist, dass jedes Mitglied seiner Kirche seine individuellen Schwächen überwinden und Gottes heiligen, gerechten Charakter anstreben muss. Es ist ein zwingendes Erfordernis, die Sünde, die uns immer wieder umstrickt, aus dem Leben zu verbannen. Jedes Mitglied weiß oder sollte wissen, woran es mit eiserner Härte arbeiten muss, um Eintritt in das Reich Gottes erlangen zu können. Denn ohne dieses aktive, ehrgeizige Streben nach göttlicher Vollkommenheit wird es keinen Eintritt erlangen. Sie können sich dazu die Textstellen im Galaterbrief durchlesen, Kapitel 5, die Verse 19 bis 21, oder auch im 1. Korinther, Kapitel 6, die Verse 9 bis 10. Doch um das tun zu können, brauchen wir Gottes Hilfe und wir müssen uns daher im Gebet kontinuierlich an ihn wenden. Wir müssen ihm darin umfassend Dank sagen, unsere Sünden und Verfehlungen offen ansprechen und bereuen und ihn um Weisheit, Stärke und Beistand bitten, wie wir überwinden, als auch unseren alltäglichen Prüfungen und Herausforderungen begegnen können. Er wird uns helfen, wenn wir bemüht sind, gerecht zu leben, ihm treu und ergeben sind und das Erbetene natürlich gut für uns ist. Doch es gibt auch Situationen im persönlichen Bereich oder in Angelegenheiten der Kirche, bei denen das individuelle Gebet nicht mehr ausreichend ist, selbst wenn zusätzlich in Abhängigkeit der Umstände gefastet worden ist, um Gott unsere Demut zu zeigen und ihm nahe zu kommen. Dann sind auch die anderen Teile des geistlichen Leibes zur Unterstützung durch gemeinschaftliches Gebet und somit zur Hilfe aufgerufen. Denken wir beispielsweise an schmerzhafte, qualvolle Krankheiten. Denken wir an Notfallsituationen oder Unfälle jeglicher Art, an persönliche, schwierige Situationen, die einer weisen Entscheidung bedürfen, oder auch an das sehnliche Verlangen danach, sich als gesamte Gemeinde wieder zum wöchentlichen Sabbat oder zu den jährlichen hochheiligen Sabbaten persönlich und ungehindert versammeln zu können. Angesichts der Deutlichkeit uns heute erreichender Weltnachrichten in Bezug auf biblische Prophetie, angesichts zunehmender Willkür und Irrationalität im Handeln der Regierungen, aber auch angesichts einer Vielzahl individueller, zum Teil schockierender Erfahrungen in einer mehr und mehr verrohenden, gottlosen Gesellschaft, sollten wir klar und deutlich erkennen, dass wir in der biblisch beschriebenen Endzeit leben. Doch die Bibel sagt uns unmissverständlich, dass die Zeiten noch weitaus schlimmer und gefährlicher werden, als wir es gegenwärtig nur im Ansatz wahrnehmen können. So schlimm, dass wir es überhaupt nicht uns vorstellen können. Denken wir nur allein daran, dass in der Bibel selbst Kannibalismus beschrieben wird. Unvorstellbares Grauen wird Realität werden. Ohne eine innige, absolut unumstößliche Beziehung zu Gott können wir der vor uns stehenden Zeit nicht entgegensehen. Noch nicht weniger bedeutsam hierfür ist die individuelle, geschwisterliche Beziehung. Jeder Bruder und jede Schwester muss mit Gottes Hilfe intensiv daran arbeiten, eine vorurteilsfreie und auf reiner Liebe basierende Beziehung zu allen Geschwistern aufzubauen. Und das ist nur möglich, wenn wir uns mit göttlicher als auch brüderlicher Liebe begegnen. Lesen wir nun einmal gemeinsam, was Jesus Christus zu seinen Jüngern in der Passanacht sagte, und schlagen wir dazu auf Johannes Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Johannes Kapitel 13, Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und er ergänzt weiterhin in Kapitel 15, die Verse 13 bis 14. Das lesen wir auch gemeinsam. Kapitel 15, Verse 13 und 14. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus Christus hatte sein Leben für die Menschheit gelassen, da er sie von Anfang an geliebt hat und wusste, dass die allermeisten von ihnen einst nicht nur seine Brüder und Schwestern sein würden, sondern sogar Freunde Gottes, da sie tun würden, was Gott von ihnen erwartet. Der Schöpfer ließ sein Leben aus reiner Liebe für seine Schöpfung. Genau diese Gesinnung müssen auch wir bekommen und die brüderliche Liebe festigen. Eine Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Dem Gebet ist hierbei ein großer Stellenwert beizumessen. Füreinander als ganze Gemeinde zu beten, sei es, wenn ein Mitglied in einem konkreten Fall der Unterstützung bedarf, oder sei es aus reiner Fürsorge und Nächstenliebe für alle Mitglieder im täglichen Gespräch zu Gott, ist eine wunderbare Gelegenheit, sich in der geschwisterlichen Liebe zu üben und die Bindung zu stärken. Durch das Gemeindegebet wird Gott der Vater für dieselbe Angelegenheit in besonders intensiver Weise von unserem himmlischen Hohenpriester Jesus Christus angesprochen und um sein gezieltes Wirken gebeten. Die Summe der Gebete der Gerechten hat daher eine enorme Wirkung, um Gottes machtvolles Eingreifen als auch seinen göttlichen Segen zu erfahren. Ein beeindruckendes Beispiel für ein sehr starkes Gemeindegebet können Sie später für sich in der Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 1 bis 12, nachlesen. Durch das unaufhörliche Beten der Gemeinde wird der Apostel Petrus durch übernatürliches Wirken aus dem Gefängnis befreit. Gott hat uns in seine Kirche berufen, um uns für sein Reich zu qualifizieren. Wir müssen individuell unseren Teil dafür tun uns aber auch als Teil des ganzen geistlichen Leibes betrachten. Wir sind aufgefordert, uns mit göttlicher und brüderlicher Liebe zu begegnen, uns zu dienen und in aller Demut den anderen höher zu achten als uns selbst. Und mit dem Gemeindegebet bietet sich hierfür eine willkommene Möglichkeit, aber auch eine unbedingte Notwendigkeit.